Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer dritten Folge vom Podcast Denkfabrik Medizin. Heute habe ich, Ingo Krenz hat einen Fall mitgebracht für Andreas, der mich so die letzten 10 bis 14 Tage sehr beschäftigt hat. Ein super spannender Fall, der ganz viele Aspekte von akuter Medizin beleuchtet und der hat einiges an Lernstoff bereit für euch. Ne?
Du meinst, der hat einiges zu bieten. Hallo Ingo.
Der hat viel zu bieten. Soll ich mal anfangen?
Ja, erzähl doch mal.
Meine Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Also ich erzähle die Geschichte einer 71-jährigen Patienten, der es sehr gut ging, die aber seit so, ich würde mal sagen, bestimmt 6-8 Wochen ausstrahlende Schmerzen ins Bein hatte und es hat eine Weile gedauert, bis dann ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden ist und das hat sich dann verschlechtert. Sie hat neurologische Ausfälle bekommen. Letztendlich musste sie an der Bandscheibe operiert werden. Mhm. Das war am 2.5. Aus der Operation kommt sie raus und es geht ihr total schlecht. Sie entwickelt postoperativ Übelkeit und Erbrechen. Das fand man in dem Krankenhaus, das war so eine halbambulante Situation, fand man erstmal nicht so schlimm und hat gedacht, sei eine Narkosenebenwirkung, ja. Und hat ihr Ondansetron, also Zofran, also ein Antiemetikum gegeben. Es wurde aber nicht so richtig besser. Und dann hat man sie am 4.5. nach Hause geschickt. Wir haben also den Fall einer 71-jährigen Patientin nach Bandscheibenoperation. Der geht es plötzlich nach der Operation sehr schlecht. Du kriegst noch eine zusätzliche Information von mir und das ist, ich kenne sie sehr lange. Sie ist vor 10 Jahren nierentransplantiert worden. Niere läuft gut, sie hat immer so ein Krea von 1,3, 1,4 und sag mal, lebt damit sehr, sehr gut.
Das ist spannend. Sie geht mit schweren Beschwerden von ihrem Bandscheibenvorfall in die Operation und kommt offensichtlich ja mit einem Allgemeinproblem, also einem sehr systemischen Problem wieder da raus und ihr geht es überhaupt nicht gut. Übelkeit und Erbrechen nach der Operation gibt es, glaube ich, häufig, also auch wenn ich nicht Anästhesist bin, aber das ist, also ich habe es selber erlebt nach einer Operation, die ich hatte, aber das hat nie lang gedauert. Das ist eigentlich, also ich sag mal, das ist vielleicht noch an dem Tag der Operation und es war jetzt keine große Operation und eigentlich am nächsten Tag war es deutlich besser und am übernächsten Tag war es weg. Das klingt bei ihr jetzt anders. Es gibt harte Geschütze gegen die Übelkeit. Also die Substanzklasse setzen wir sonst ja ein bei Übelkeit unter Chemotherapien, also eines unserer potentesten Antiemetika. Da war offensichtlich der Wunsch, dass das schnell beendet wird. Und gibt es Laborwerte aus dem vielleicht, als es ihr dann so schlecht ging, in dem Krankenhaus, wo sie operiert worden ist?
Wie das so ist, ne? Das war ein umgrenzter Eingriff und dafür ist eine bestimmte Zeit vorgesehen. Und das endete damit, dass sie am 4.5., also 2 Tage nach der Operation, dort entlassen worden ist. Am 6.5. bekomme ich eine E-Mail von ihr. In der E-Mail steht, Herr Doktor, es geht mir so schlecht. Ich habe Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Schmerzen. Mein Blutdruck ist nur 90 zu 50 bis 100 zu 60. Sie hatte das große Pech, dass ich zu dem Zeitpunkt selber mit was Fieberhaftem da lag, Antibiotika nahm und ein bisschen gebraucht habe, bis ich diese Information verarbeitet hatte. Als ich am Abend des Tages, an dem ich die E-Mail bekommen habe, wieder Kontakt mit ihr aufnahm und sagte, sie müsste am nächsten Tag sofort in die Praxis kommen zu Blutabnahmen, da schrieb sie mir zurück, sie sei bereits im Krankenhaus, sie hätte 112 angerufen, es wäre ihr so schlecht gegangen, dass sie nicht mehr zu Hause sein konnte. Sie ist jetzt also stationär aufgenommen.
Mhm. Eine Patientin in einem stabilen, relativ guten Zustand, obwohl sie nierentransplantiert ist, geht in eine Operation und nach der Operation geht es ihr akut schlecht. Sie hat Übelkeit, Erbrechen und es wird nicht von selbst wieder besser. Es wird sogar schlimmer, sie geht ins Krankenhaus. Natürlich kreist mein Gedanke, also mit dem Zustand nach Nierentransplantation, denke ich, was ist denn mit der Niere? Wie ist die Nierenfunktion? Mich würden sehr die Elektrolyte interessieren, Übelkeit, Erbrechen. Kann ja auch mal ein Magen-Darm-Infekt sein oder eine Gastritis. Gibt es dazu Informationen aus dem Krankenhaus?
Also sie wird aufgenommen dort im Krankenhaus und sie hat sonst immer ein Kreatinin, was so um 1,3, 1,4 schwankt. Das ist plötzlich 1,0. Sie hat sonst ein HB, der so bei 11 ist, jetzt hat sie 9,5 und ihr Natrium ist 114 und ihr Kalium ist 5,5. in dem Krankenhaus ist normal bis 5,0. Sie hat also eine schwere Hyponatriämie und eine Hyperkaliämie.
Also ohne, dass ich die Patientin jetzt in der Situation sehe, wäre mein Verdacht, dass die deutlich überwässert ist. Also sie hat, das Absinken des HBs könnte Verdünnung sein, kann natürlich auch Blut unter der Operation verloren haben, aber es kann gut eine Verdünnung sein. Dazu würde das niedrige Natrium passen. Mhm. Ich hatte ja eben schon ein bisschen gedacht, in welche Richtung ich denke, und man denkt ein bisschen in Richtung Gastroenteritis. Nur die Patienten mit Gastroenteritis, die ich sehe, die sind ja eher, die haben ein niedriges Kalium, weil die erbrechen und Kalium verlieren, die sind eher exsikiert. Also im Moment eine ungewöhnliche und noch etwas unübersichtliche Situation.
Genau. Wir finden Zeichen für Überwässerung, also die ganzen Verdünnungsphänomene, dass ihr HB so runtergegangen ist. Die Harnsäure war zum Beispiel niedrig, das Krea, was sonst höher ist, ist jetzt plötzlich ein bisschen niedriger, also pseudonormalisiert, würde man sagen. Also mein Verdacht war, okay, sie hat wahrscheinlich um die Operation rum Infusionen bekommen von den Anästhesisten. Ich bin ja früher selber mal Anästhesist gewesen, und das, was die Anästhesisten am meisten lieben, ist, den Wasserhahn aufzudrehen. Und dieses Wasser, das ist sie nur zum Teil wieder losgeworden oder nicht losgeworden, sagen wir mal so.
Na, und gleichzeitig hat sie Übelkeit und Erbrechen, und zwar von der heftigen Art und Weise. Hat sie auch Bauchschmerzen?
Ja.
Und auch Bauchschmerzen.
Sie fühlt sich extrem schlapp, richtig dolle krank, hat eben auch eine generalisierte Schmerzen, Bauchschmerzen, gar nicht mehr nur im Operationsgebiet. Im Krankenhaus wurde das zunächst aufgefasst, als seien das noch Residuen von dieser Bandscheibenoperation. Aber die Schmerzen, wie sie mir das später beschrieben hat, gingen deutlich darüber hinaus.
Das, finde ich, passt ganz gut ja auch zu der Hyponatriämie. Also die Patienten mit schwerer Hyponatriämie, die ich sehe, die haben, finde ich, häufig muskuläre Beschwerden. Die haben häufig so ein bisschen neuropsychiatrische Auffälligkeiten sogar gelegentlich. Ja. Die sind so ein bisschen unkoordiniert, laufen gegen den Türrahmen, ungewollt natürlich. Das würde ich mich im Moment sozusagen durch das niedrige Natrium erklären können. Die Frage ist, warum hat sie so ein niedriges Natrium? Warum wird sie das Wasser wieder nicht wieder los? Und warum ist das nach der Operation plötzlich so ganz anders als vorher?
Genau.
Denn an sich, also sie ist jetzt ja nicht im akuten Nierenversagen. Also es hätte ja auch andersrum sein können. Das Kreatinin wird gemessen und das ist 7.
Ja.
Und die Niere hat, weiß ich nicht, Hypovolemie unter der Operation und ins akute Nierenversagen gerutscht. Dann wäre sicherlich die Elektrolytstörung eine andere. Aber das ist nicht der Fall. Die Niere funktioniert gut. Das heißt, normalerweise würde man erwarten, dass eine gesunde Niere im Verlauf von vielleicht 2-3 Tagen, korrigiere mich, das viele Wasser auch Stück für Stück wieder los wird.
Genau.
Irgendwas verhindert, dass sie das Wasser wieder loslässt.
Genau, also für normale Menschen mit einer normalen Nierenfunktion gilt, wer viel trinkt, geht viel zum Klo.
Ja.
Das kommt auch wieder zeitgerecht raus. Nicht? Die Niere versucht uns ja in einem stabilen Gleichgewicht im Prinzip auf Tagesbasis zu halten. Mhm. Und das ist bei ihr nicht passiert. Sie hat eine Ladung Wasser bekommen und das wird sie nicht wieder los. In dem Krankenhaus, was sie aufgenommen hat, läuft sie unter die Diagnose, die im Arztbrief dann geschrieben ist, unter hypotoner Hypovolemie. Das heißt, hypoton, ihre Osmolarität ist niedrig, können wir näherungsweise berechnen aus 2-mal die Natriumkonzentration plus 10 für den Rest. Dann kommt bei ihr raus 228 plus 10, also 238, eine deutlich zu niedrige Serum-Osmolarität. Ne?
Ich muss dich einmal hart ausbremsen. Du rechnest was ganz Spannendes, was für dich offensichtlich ganz normal ist.
Ja.
Ich weiß, glaube ich, was du gerechnet hast, aber ich glaube, du musst mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, was du da ausgerechnet hast. Und ich glaube, das war ein langer Irrtum von mir. Hypoton bedeutet was? Was in diesem Fall für dich hypoton?
Hypoton heißt, die Osmolarität ist zu niedrig.
Genau, nicht der Blutdruck.
Nicht der Blutdruck.
Ja. Ich glaube, dass sozusagen
das stimmt.
Hypoton und Hypotonie habe ich ganz lange
nicht
gemerkt, dass ihr damit gar nicht meint, dass der Blutdruck niedrig ist.
Nein, wir meinen damit.
Klär uns mal auf, Ingo.
Das Serum hat eine zu niedrige Konzentration an gelösten Teilchen, also was wir sozusagen in der Osmolarität ausdrücken. Und das kannst du näherungsweise, man kann das natürlich auch ins Labor schicken und sich den Wert dann im Labor bestimmen lassen, aber wenn du es schnell wissen willst, näherungsweise kannst du eben die Natriumkonzentration mit 2-mal nehmen, weil Natrium ist das wesentliche Ion, was im Serum die Osmolarität ausmacht, und tust dann noch 10 für den Rest dazu. Mhm. Nicht? Also das bisschen Kalium, was da noch so drin ist, und das bisschen Zucker, was da noch drin ist. Ne? Diese Formel gilt nicht mehr, wenn zum Beispiel jemand im hyperosmolaren Koma ist mit viel Zucker im Blut, ja, oder so. Dann gilt diese Formel nicht mehr. Aber wenn es um eine Hyponatriämie geht, kann man damit sehr gut die Serumosmolarität abschätzen.
Okay.
Und die war bei ihr eben, sag mal, so um 240. Deswegen sagen die Hypoton.
Ja.
Und Hypovolem, sagen sie, weil sie einen Ultraschall gemacht haben von der Kava und gesehen haben, die Kava ist ja gar nicht so weit.
Nee, okay, daraus haben sie den Volumenstatus abgeleitet.
Nee, das setzt natürlich voraus, dass das Volumen sich auch tatsächlich da aufhält und nicht woanders.
Nicht interstitiell ist,
nicht,
und
irgendwie abgewandert.
Dicke Knöchel und nee, was sie möglicherweise alles hatte. Ne?
Genau, nicht, also, ne, weil wenn sie im Serum eine niedrige Osmolarität hat, dann wandert natürlich Wasser ab, weil das, ne, die Osmolarität hält ja,
ja.
Ne, das Wasser nicht. Deswegen, also, aber gut, sie haben daraus eine hypotone Hypovolemie gemacht, und die Ursache sei ein gastrointestinaler Infekt, also weil sie eben Übelkeit, Erbrechen hatte. Mhm. Sie hatte aber keine Entzündungszeichen.
Ich kämpfe ja mit mir. Mein Problem ist, dass relativ früh in deinen Schilderungen in mir ein Muster auftauchte. Das Muster, das bei mir ausgelöst ist, ist diese akut beginnend und einer stressigen Situation, also Operation ist Stress, Übelkeit, Erbrechen, dann die Elektrolytstörung mit einer Hyperkaliämie und einer schweren Hyponatriämie. Da fällt mir eine Hormonstörung für ein. Mit denen habe ich natürlich häufiger mal zu tun, mit der Hormonstörung. Ich denke an Addison oder Edison. Ich weiß gar nicht ganz genau. Weißt du es eigentlich? Ist es Edison? Oder
ja, Edison.
Edison, okay.
Der war Amerikaner, glaube ich.
Okay. Mhm. Also, das heißt, ich denke an ein Edison, ehrlich gesagt, eine Edison-Krise, möglicherweise jetzt ausgelöst durch die Operation. Es hat danach schlagartig angefangen, das könnte passen.
Du sollst doch nicht gleich mit Diagnosen um dich. Wir wollen doch eigentlich da den Hörern vermitteln, den Weg dahin, und dass wir immer breit denken und nicht gleich eine Diagnose aus der Tasche ziehen.
Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich kämpfe so mit mir, ob ich das aussprechen soll. Diese Situation löst bei mir eine Mustererkennung aus. Ich meine, ein Muster zu erkennen. Und es würde, glaube ich, auch ganz gut passen. Und dann merke ich jetzt, wie zäh das ist, auf dem Weg zu bleiben, breit differenzialdiagnostisch abzuklären. Das Muster ist sehr, sehr stark für mich. Verfolgen wir doch mal den zweiten Weg. Die Kollegen sind ja zu einer anderen Differentialdiagnose gekommen, zu einer Gastroenteritis. Es gab kein CRP. Was ich noch erstaunlich finde, ist, also sie geht in die Operation rein und es ist alles gut, und sie kommt raus und es ist akut schlecht. Mhm. Natürlich, also die könnte jetzt sich irgendwie im Krankenhaus eine Norovirus-Infektion zugezogen haben. Mhm. Dass das die einzige Patientin ist, die, und wenn sie nur 2 Tage da ist, in der ersten Klinik, Norovirus hat, das ist ja, sieht ja immer ganz anders, das ist ja anders, jetzt sind plötzlich ganz viele Leute krank, das hatte schon jemand. Ich finde, es passt überhaupt nicht zu einem Infektgeschehen. Unsere Idee von, also wir würden ja, unsere Arbeitshypothese ist, dass sie hypervolem ist, dass sie überwässert ist, mhm, würde überhaupt nicht passen zu einer Gastroenteritis. Die sind ja alle exsikiert, mhm, tendenziell. Also ich finde in der Verdachtsdiagnose Gastroenteritis finde ich für mich relativ viel disconfirming evidence. Also Dinge, die zu der Diagnose nicht gut passen.
Ja, finde ich auch. Ich erzähle dir mal weiter, wie die Geschichte im Krankenhaus weiterging. Also das Konzept dort war, dass sie eine hypotone Hypovolemie hat, und entsprechend hat man ihr Volumen gegeben. Mhm. Also sie lag, glaube ich, sogar 2 Tage weiter noch auf der Intensivstation und hat, im Brief steht, Vollelektrolytlösung bekommen. Also
Ringerlaktat.
Ringer wahrscheinlich, ne, denke ich auch. Ne, nicht nur Nazel, sondern Ringer. Und tatsächlich in den Laborwerten sieht man, die haben dann täglich das Natrium bestimmt, dass das Natrium ansteigt von 114 auf 122. Und dann pendelt, sie ist insgesamt 9 Tage im Krankenhaus, dann pendelt das Natrium so 122, 124, einmal 127, und sie wird entlassen mit 122.
Also die Patientin hat weiterhin eine ausgeprägte Hyponatriämie.
Genau.
Die ist nicht weg. Und ich finde, die Diagnese ist immer noch nicht geklärt.
Nein.
Also, und die Gastroenteritis, wir sagen immer so ein bisschen flapsig, das kaufe ich nicht. Würde ich jetzt sagen, also die Gastroenteritis, finde ich, passt nicht, weil das wird in aller Regel ja, wird das rasch besser. Der Infekt geht ja, also, dass es so eine ganz protrahierte ist, ist ja eher selten.
Sie hat keine Entzündungszeichen.
Und sie hat keine Entzündungszeichen. Also genau.
Murder your darlings. Ja. Nee, also die Gastroenteritis, die finde ich, dafür gibt es eigentlich wenig Hinweise.
Haben die im Krankenhaus sowas gemacht wie Stuhlkulturen? Wäre ja nochmal eine spannende Frage.
Habe ich in den Labor, ich habe mir die Laborberichte schicken lassen, habe ich da nicht gefunden.
Wie lange war sie da?
9 Tage war sie da. Und man sieht in den Laborwerten auch, dass also das Natrium pendelt so ein bisschen und hat keine eindeutige. Man würde ja denken, wenn man das Problem gelöst hat, dass es dann wieder in den Normalbereich zurückkommt. Das passiert nicht. Und auch das Kalium pendelt so um die obere Normgrenze in deren Labor. Die ist 5,0, es ist mal 4,8, es ist aber auch mal wieder 5,3. Nee, und auch das Problem, sie geht mit einer leichten Hyperkaliämie, geht sie auch aus dem Krankenhaus.
Also ich würde konstatieren, das eigentliche Problem ist noch nicht erkannt.
Nein.
Geschweige denn gelöst. Das ist nicht die Lösung für die Patientin.
Nein, genau.
Ich glaube, du wirst sie dann ja gesehen haben. Ich vermute nicht, geht vielleicht ein Tickchen besser, aber entscheidend.
Also ja, es geht tatsächlich etwas besser. Bestimmte Phänomene verschwinden. Es verschwindet zum Beispiel, der Durchfall geht weg und sie erbricht auch nicht mehr während des stationären Aufenthalts. Das steht im Brief, hat sie noch einmal während der 9 Tage erbrochen,
mehr
nicht. Aber andere Dinge bleiben eben. Diese ausgeprägte Schlappheit, dass sie so adynam ist, bleibt. Und es bleiben auch die Schmerzen. Sie hat weiterhin ubiquitär Schmerzen. Ich habe noch einen, möchtest du noch einen kleinen Laborwert?
Gerne.
Ja.
Ich nehme ja alles, was du mir gibst. Ja.
Die bestimmen die Schilddrüsenwerte und stellen fest, das TSH ist 24, also deutlich erhöht.
Mhm.
Periphere Hormone sind noch nicht so schlimm betroffen, ganz kleines bisschen FT3 erniedrigt, aber nicht dramatisch. Und aus dieser Konstellation sagen sie, sie hat eine Hypothyreose und fangen an mit einer Substitution.
Also zentral, das hohe TSH wäre sozusagen ein Anhalt für eine Hypothyreose. Die peripheren Hormone sind, du sagst, was hast du gesagt? FT4 ist normal, das FT3 ein bisschen,
leicht
oder?
Leicht erniedrigt.
Also ich würde erstmal mich festlegen, das erklärt in keiner Art und Weise die Beschwerden der Patientin. Es ist nicht ursächlich für das Problem, das die Patientin jetzt hat. Passt auch ja nicht wirklich zum plötzlicher Beginn. Also wenn man an sowas denken würde wie Myxödem, also eine schwere entgleiste Hypothyreose, das passt nicht gut zu der Präsentation und schon gar nicht zu diesem plötzlichen Beginn.
Sie wacht im Prinzip aus einer Narkose auf und es geht ihr schlecht. Das ist ja wirklich schon wirklich sehr, sehr eindrücklich, was da, ne, dass so diese Narkose-Operation, dass das im Prinzip ein Gamechanger war für sie.
Ja.
Ab da fühlt sie sich schlecht, nicht? Also, wenn man eine Ursache sucht, dann würde man ja denken, man geht zurück und was kann diese Operation ausgelöst haben?
Genau. Ne? Ja, und wir würden ja auch, vielleicht wäre ja auch so eine Regel für uns, was in kurzer Zeit entstanden ist, hat man wahrscheinlich auch eine gute Chance, es wieder zurückzudrehen. Also da ist ein akutes Problem, das könnte eine Lösung dafür geben, ne? Also ich muss nochmal sozusagen, ich gehe mal sozusagen von der Mustererkennung der Hormonstörung, die ich meine erkannt zu haben, das können wir auch nochmal einmal analytisch angehen. Was könnte dafür sprechen, dass die Patientin eine Addison-Krise hat? Das wäre das ja. Also wird vielleicht ein bisschen protrahiert verlaufen, aber wenn ich meiner Diagnose nachgehen würde, oder meiner Verdachtsdiagnose Addison, und die Patientin war vorher bei bestem Wohlbefinden, was ist dann passiert? Sie hat eine Operation gehabt, das ist massiver Stress. Und ich sag mal, wenn wir jetzt einen Patienten hätten oder eine Patientin, bei der wir wüssten, dass sie einen Addison haben, würden wir ja für die Operation, die würden wir höher substituieren mit Mineralocorticoid, weil wir wissen, dass dieser starke Stress sonst eine Addison-Krise auslösen
kann. Nicht nur Mineralocorticoid.
Nein, stimmt. Also wir würden die Stärke mit Steroiden substituieren, würden die Dosis deutlich steigern, um die perioperativ herum, auch vor Reisen machen wir das. So.
Ich habe dir ein Detail, habe ich dir genannt in der Einleitung.
Ja,
sie ist nierentransplantiert. Was kriegen Nierentransplantierte für Medikamente zur Immunsuppression, zur Verhinderung einer Abstoßung?
Ich bin natürlich versucht zu sagen, denen gibt man Steroide, Corticosteroide. Also ich habe ein paar transplantierte Patienten, auch mit unterschiedlichen Organen. Ich sehe meistens fast keine Steroide. Ich habe ein bisschen dran gedacht, dass die Patientin ja schon lange Rückenschmerzen hatte und habe überlegt, ob sie vielleicht auch schon über eine sehr lange Zeit Steroide vom zum Beispiel Orthopäden bekommen hat. Aber wie ist denn ihre Immunsuppression? Also ich kenne ein paar Medikamente und weiß, dass die in der akuten, zum Beispiel in der Abstoßung, plötzlich hohe Dosen Corticosteroide bekommen. Was bekommt sie denn?
Also sie hat ein bisschen ungewöhnliches Schema, weil sie Sachen nicht vertragen hat. Sie kriegt Rapamycin, ein Standardimmunsuppressivum, und kriegt als zweites dazu Prednison.
Und die Transplantation ist
5 Milligramm.
Und die Transplantation ist lange her.
10 Jahre her.
Und sie nimmt es schon ganz lange Zeit.
Und sie nimmt es schon ganz lange Zeit, genau so.
Das würde aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt eine Alterskrise ist, weil sie einfach, also unter der langjährigen Prednisolontherapie, die neben Nierenrinde sozusagen ihre Aktivität ziemlich zurückgefahren hat. Und jetzt unter dem Stress plötzlich erhöhter Bedarf ist, dem kann die Nebenniere nicht nachkommen. Und damit rutscht sie in eine Addison-Krise.
Das wäre durchaus denkbar. Ne?
Ja, und das würde, wir sind ja immer gerne auf der Suche nach dem, was wir Unifying Diagnosis nennen. Also wir suchen ja etwas zu finden, die Diagnose, die alle Probleme, die akuten Probleme da erklären kann. Und das könnte alles ganz gut passen.
Ja, also ich habe in der Vorbereitung, habe ich natürlich alles nochmal schön im Up-to-Date nachgelesen. Und tatsächlich ist es so, dass alle ihre Symptome, die sie hat, also sowohl Übelkeit, Erbrechen wie auch der Durchfall, wie auch die ubiquitären Schmerzen, die Elektrolytstörung, auch die Schilddrüsenhormone, die erhöhten Schilddrüsenhormone, würden alle passen. Mhm. Ich erzähle mal weiter. Sie ist dann nach 9 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen worden und ist noch am selben Nachmittag bei mir in der Praxis gewesen und sagte, es geht mir so schlecht, ich fühle mich immer noch total schlapp. Ich fand sie psychisch völlig verändert. Ich kenne sie ja nun lange Zeit. Sie ist eigentlich eher so ein bisschen so ein Hypertymer-Typ, total überdreht, aber oft sehr fröhlich und freut sich an ihrem Leben, muss man sagen, obwohl sie mit vielen Krankheiten gesegnet ist. Und sie war ganz weinerlich und eher, kann man ja auch verstehen, sie hat eine harte Geschichte. Aber ich fand sie so, man hat ja oft so eine Intuition, sie war irgendwie, so kannte ich sie nicht. Und ich habe dann an dem Tag nochmal bei uns das Natrium abgenommen und ins Labor geschickt. Und das war 124. Und das Kalium war immer noch zu 5,6, bei uns ist bis 5,5 im Labor der Normalbereich. Also, und sie hatte immer noch ein niedriges Krea, also sie hatte immer noch diese Zeichen der Überwässerung, so dass das Problem war immer noch nicht gelöst. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich benutze manchmal einen hochgeschätzten Kollegen, Matthias Janek, der im Albertinenkrankenhaus hier in Hamburg ist, den ich lange Jahre kenne. Wir haben zusammen früher im UKE gearbeitet und sein Gehirn benutze ich manchmal zur Zwiesprache. Weil wir ticken häufig relativ ähnlich und er schreibt mir auch so, manchmal geht das über WhatsApp, dass ich dann schreibe, ich habe eine Patientin mit und dann fängt er an, mir Fragen zu stellen. Und das hilft mir wahnsinnig, diese Geschichte zu ordnen. Er hat mich dann nach den Zuckerwerten gefragt, dann habe ich gemerkt, okay, Zuckerwerte hatte ich nicht abgenommen, wusste ich nicht. Musste ich irgendwie nachbestimmen. Er hat mich gefragt, ob sie Antidepressiva nimmt. Das sind alles so Fragen, die in Richtung gehen. Könnte sie ein Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion haben? Was dadurch ausgelöst werden könnte. Und während dieser Zwiesprache, die wir da über WhatsApp gehalten haben, ist mir die Diagnose eingefallen. Weil eben plötzlich er mir geholfen hat, dass ich an eine bestimmte Information drankam, die ich vorher nicht so beachtet hatte. Und das war genau dieser Teil, sie nimmt ja Prednison und sie hat eine Operation und hätte einen höheren Bedarf, der nicht gedeckt worden ist. Und dann habe ich sie an dem Abend, als wir das Natrium mit 124, habe ich sie angerufen und habe gesagt, sie muss eine Sache machen. Was habe ich ihr erzählt?
Na, du hast ihr gesagt, sie soll jetzt eine höhere Dosis Prednison noch an dem Abend oder welches Cortisol-Steroid sie auch immer da hat, soll sie eine höhere Dosis an dem Abend nehmen.
Also ne, normalerweise hätte man gesagt, ne, holen Sie sich Hydrocortison.
Ja, genau.
Aber sie hatte Prednison da, ne, und genau das, ich habe zu ihr gesagt, sie nehmen heute Abend mal 20 Milligramm und kommen morgen zur Laborkontrolle. Und am nächsten Tag kam sie dann tatsächlich, also das war ja dann vielleicht 14 Stunden oder so später kam sie in die Praxis und du merktest schon an der Art, wie sie mich ansprach, ne, dass sie völlig verändert war.
Kommt eine andere Frau, kommt die alte Patientin, sozusagen die bisher bekannte Frau wieder zum Vorschein.
Da kommt die alte Patientin und sagt, es geht mir viel besser, die Übelkeit sei völlig weg. Sie hätte an dem Abend, als sie die 20 Milligramm Prednison, ne, sie war auch inappetent die ganze Zeit und hatte an Gewicht verloren, sie hätte den Kühlschrank leer gemacht. Sie hätte mit solch einem Appetit gefuttert. Ne, und daran hätte sie schon gemerkt, es sei alles auf dem richtigen Weg.
Ja.
Genau. Wir haben dann das Natrium bestimmt, also es war 124, als sie aus dem Krankenhaus kam. Sie hatte dann Natrium von 127, also gar nicht so dramatisch viel besser. Mhm. Aber offensichtlich hatte das Prednison viele andere Systeme auch berührt, nicht, und hatte dazu geführt, dass es ihr schon deutlich besser ging. Schmerzen hatte sie zum Beispiel gar keine mehr. Mhm. Ich habe dann zu ihr gesagt, sie soll, das war donnerstags oder freitags, glaube ich, sie sollte übers Wochenende, sollte eine Substitutionsdosis nehmen von 15 Milligramm morgens und 5 Milligramm abends von dem Prednison. Ja, ich weiß, jetzt werden draußen einige Endokrinologen sagen, das sei ja völlig untypisch, nicht? Man würde Hydrocortison nehmen. Ja, aber das war das, was sie da hatte, nicht? Und das hatte sehr gut gewirkt mit der ersten Dosis, nicht? Sodass ich dabei geblieben bin und habe sie am nächsten Dienstag wieder einbestellt zur nächsten Laborkontrolle. Da kam sie dann und hatte 2 volle Tüten eines bekannten italienischen Supermarktes hier in Hamburg dabei, die sie mir vor die Füße, ich fahre mit dem Rad und einem spärlichen Rucksack in die Praxis, allermeisten, und das hat mich völlig überwältigt, da war alles drin, was in Italien lecker schmeckt, ne? Ja. Und sie sagte, sie sei so glücklich, es würde ihr wieder völlig normal gehen. Sie hätte noch so einen kleinen Rest in der rechten Leiste Schmerzen. Sie dächte, das käme von der rechten Hüfte und da würde sie jetzt mal zum Orthopäden gehen. Ansonsten seien alle Beschwerden weg. Sie würde wieder mit Appetit essen, ihr Blutdruck sei wieder besser und sie würde sich wieder völlig normal fühlen. Wir haben dann Labor abgenommen und wollten natürlich dieses Normalfühlen gerne auch verifizieren. Und dann war das Natrium 132.
Ja.
Und all diese Verdünnungsphänomene, dass sie niedrigen HB hatte und dass das Krea 1.0, klar, wir hätten uns gefreut, es wäre da geblieben, aber es kam eben wieder zurück auf 1.3, 1.4 in den üblichen Bereich. Alles das hat sich dann langsam zurückgebildet, nicht? Auch das Kalium ist besser geworden. Ich habe sie mit dieser einen Dosis Prednison an dem Abend, als ich sie zu Hause angerufen habe, habe ich offensichtlich sie geheilt.
Ja, ganz offensichtlich. Das ist ja eine der wenigen Situationen, die wir als Internisten ja so erleben können, wo wir fast ein Wunder oder zumindest eine ganz kurzfristige, starke Verbesserung erzielen können. Das haben wir Internisten ja sonst eher selten. Wir beziehen ja sozusagen uns darauf, dass wir durch das, was wir heute machen, in 15 Jahren, weiß ich nicht, zwei Herzinfarkte verhindern.
Ja.
Deswegen freuen wir uns ja immer so sehr speziell. Es gibt ja manchmal ähnliche Situationen bei anderen Krankheiten, wo das so ist. Aber ja, es ist eindrücklich, aber es zeigt eben auch eindrücklich, dass diese eine Störung des niedrigen Cortisols, alle anderen Dinge, das System der Patientin auf ganz, ganz vielen Ebenen bringt das durcheinander.
Ja.
Und wenn man dann das sozusagen das fehlende Hormon wieder gibt, geht es wieder. Das ist ja das Schöne an der Endokrinologie.
Ich habe mit der Kollegin, die sie im Krankenhaus behandelt hat, habe ich zweimal telefoniert. Das erste Mal war eigentlich eher der Hintergrund, dass ich die Laborwerte aus dem Krankenhaus bekomme, um zu sehen, wie sich das dort, wie sie sich präsentiert hat und wie sich das weiterentwickelt hat. Und auch der Kollegin zu vermitteln, dass ich jetzt eine Diagnose gestellt habe, die offensichtlich das Problem gelöst hat.
Mhm.
Und beim zweiten Anruf hat mich eigentlich interessiert, was sie gedacht hat. Oder
ja.
Sie in ihrem Team vielleicht mit anderen zusammen, weil im Arztbrief, den sie geschrieben hat, ist eine Nebennierenrindeninsuffizienz diskutiert.
Oh.
Sie hat sowohl, also sag mal, die typischen Störungen, die mit einem niedrigen Natrium einhergehen, wie Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion oder eben auch Addison, hat sie diskutiert. Und sie war im Prinzip einen Millimeter vor der Diagnose.
Ja.
Und dieser letzte Schritt, dass sie eine Operation hat, dass sie langjährig eine Substitutionsdosis, keine Substitutionsdosis, aber eine immunsuppressive Restimmunsuppression von 5 Milligramm nimmt und dass sie unter einer Operation einen höheren Bedarf hat, den man ausgleichen muss. Dieser letzte Schritt, nicht, der hat, ne, dieser letzte Millimeter sozusagen, der hat ihr gefehlt. Ne? Mhm. Und da ist ja die Frage, was war das, ne, warum? Wahrscheinlich hat sie eben noch nie das Muster einer Edison-Krise gesehen.
Genau, also man könnte es ja vergleichen, warum habe ich das Muster rasch erkannt? Ja, also ich habe gesagt, ich musste mich zurückhalten und ja. Kann es das wirklich sein, dass irgendwie mir heute jemanden vorstellt mit einer Edison-Krise? Das liegt natürlich daran, dass ich das Muster besser kenne, glaube ich. Also Edison ist etwas gehäuft bei Menschen mit Typ-1-Diabetes. Ich habe vielleicht so anderthalb Handvoll Patienten, die einen Edison haben, und mir fällt die Geschichte einer Patientin ein, die hat einen bekannten Edison und einen Typ-1-Diabetes und hat eine Flugreise angetreten nach Chile in ihrer Heimat und hat auf dem Flug eine Edison-Krise bekommen, die sie nicht als solche erkannt hat. Also ihr ging es malade, Übelkeit, Erbrechen war das größte Problem, Blutdruck war niedrig, die lag auf dem Gang, haben sie mir erzählt. Und dann war so eine Situation, wo der Pilot überlegen musste, ob er jetzt zwischenlanden muss. Und da war eine extrem erfahrene oder eine tolle Kollegin an Bord. Und wie das so ist im Flugzeug, dann wird ausgerufen, ist dein Arzt an Bord. Ja. Und die Kollegin hat das rausbekommen, dass sie einen Edison hat. Die Patientin hatte so einen Ausweis, konnte das auch berichten. Ja. Und hat das als Edison-Krise erkannt und hat ihr einfach nochmal die dreifache Dose oder vierfache Dosis von ihrem Steroid gegeben. Und die Patientin war nach 2 Stunden deutlich besser und hat den Rest des Fluges wieder genießen können. Und deswegen kenne ich das Muster.
Ja.
Aber das natürlich, wenn man das noch nie im Leben gesehen hat oder erlebt hat, dann kennt man es aus dem Lehrbuch. Und das ist was ganz anderes, als sozusagen es im eigenen Musterspeicher schon abgelegt zu haben.
Das Irre finde ich, dass wir haben kein Gefühl dafür, wie dicht wir an der Diagnose sind.
Ja.
Nicht? Also wenn ich mit meinem Hund draußen Dummy-Verstecken spiele, dann siehst du, dass wenn er in die Nähe des Dummies kommt, dann fängt er an, engere Kreise zu laufen. Und in dem Moment, wo er die Fährte des Dummies in die Nase bekommt, das nennt sich Einklinken mit dem Fachbegriff, in dem Moment geht er nur noch dieser Fährte nach und findet den Dummy ja in annähernd 100%. Also das ist wirklich zu beobachten. Der kann nicht gut sehen, kann der nicht. Das heißt, der sieht nicht, wo der hinfällt. Aber er kann ihn sozusagen extrem gut einkreisen. Und das scheinen wir nicht zu können. Wir haben kein Gefühl dafür, wie dicht wir an der Diagnose sind. Und mir tat es richtig ein bisschen leid für die Kollegin, weil sie sich ja sie total die richtigen Gedanken gemacht hatte, nicht? Sie hatte in dem Brief, hat sie die Sachen richtig diskutiert, nicht? Und sie hätte sich ein enormes Erfolgserlebnis bescheren können, klar, wenn sie noch den letzten Millimeter, sie hätte ihr nur 10 Milligramm Prednison geben müssen, mal so als Test, hätte man ja auch als Test machen können, nicht? Und das Ding wäre gelöst gewesen, nicht? Aber ich denke, sie wird wahrscheinlich diesen Fall nie vergessen. Der wird ein starkes Engramm hinterlassen.
Ja, der Musterspeicher ist aufgefüllt um dieses Muster.
Und die nächsten Patienten, die mit einer Edison-Krise oder überhaupt Edison in ihre Nähe kommen, die wird sie sicher rausfischen.
Absolut.
Ich habe ihr jetzt eine Substitutionsdosis verpasst und die spannende Frage ist ja, das muss ja jetzt einen Niederschlag finden in ihren Diagnosen.
Ja, ich habe mir gerade so die Frage gestellt, was ist denn, wenn die in 2 Jahren ein neues Hüftgelenk oder eine neue kriegt eine Kniegelenksprothese und bekommt wieder eine Operation?
Ja.
Wie verhindern wir, dass das wieder passiert?
Ja, also wie kann ich den Anästhesisten dazu bringen, dass er dann ihr eine Substitutionsdosis gibt um die Operation rum? Nicht? Und das geht wahrscheinlich nur auf dem Weg, dass jetzt in ihren Diagnosen stehen muss, dass sie einen Zustand nach einer Edison-Krise hat und dass sie eben diese Veranlagung zum Edison hat. Ne? Mhm. Es ist leider auch noch so, dass eine Hyponatriämie hat häufig mehr als eine Ursache. Also wir denken ja gerne monokausal und denken immer Hyponatriämie, ist das ein SIADH, ist das ein Edison oder ist das Thiazid-Diuretikum oder sowas nicht. Aber bei der Hyponatriämie ist es oft so, dass mehrere Sachen zusammenkommen, sodass ich bei ihr denke, ein Auslöser wird gewesen sein, dass sie um die Operation viel Flüssigkeit bekommen hat, als Infusion. Und dass sie dann zusätzlich, also sie wird eine Neigung zum SIADH haben, das werden wir natürlich jetzt, wenn sie wieder normal ist, alles untersuchen. Mhm. In der Rückschau stellte man fest, okay, es sind schon mal niedrig normale Natriumwerte aufgefallen bei ihr. Das heißt, ich werde, wenn sie jetzt wieder völlig in Ordnung ist, nochmal genau nachgucken, ob sie nicht eine Neigung zum SIADH hat. Und dann ist das Problem nochmal verschlimmert worden durch den Cortisolmangel.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass du das in den Dauerdiagnosen irgendwie gelabelt hast, weil da guckt dann vielleicht doch jemand drauf. Also die Patientin selber muss es natürlich wissen, aber wenn das irgendwo steht, wird es vielleicht nicht so leicht übersehen. Du wusstest es ja vorher auch nicht.
Nein.
Ja, also.
Nein, ich wusste es auch nicht.
Und wenn sie nicht diese gar Operation nicht gehabt hätte, wäre ihr auch gar nichts passiert.
Genau.
Das ist sozusagen ja durch die, also sie sind natürlich, was natürlich denkbar ist, das glaube ich muss man auch nochmal bedenken, wenn die jetzt eine schwere Pneumonie kriegt, ja, auch die man ambulant behandelt, passiert was Ähnliches.
Ja.
Nicht? Also auch, also sozusagen da muss man ein Auge drauf haben und wahrscheinlich ist das Wichtigste, dass die Patientin davon weiß, weil du schilderst sie ja als sehr kompetent und die weiß darum und könnte anderen Ärzten davon erzählen, dem Anästhesisten.
Ja, und sie, leider ist es eben so, dass ihr Leben gesegnet ist mit einer ganzen Reihe von Krankheiten. Also sie wird sicher in die Situation kommen, wo sie den Finger heben muss und sagen muss, ich brauche das.
Ja.
Mir ist da mal was passiert.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja doch eigentlich ein Teil, warum wir diese Arbeit so gerne machen, dass es uns gelegentlich passiert, dass wir tatsächlich mit einer Tablette jemanden aus einer lebensbedrohlichen Situation holen. Ich glaube, dass unser Belohnungssystem, was wir da so in uns haben, dass das auf solche Situationen wartet. Und dann jubelt.
Ja, natürlich. Ingo, man hört dich jubeln und auch völlig berechtigt.
Nee, also das ist einfach, dafür liebe ich diesen Beruf, nicht? Dass man, wenn man sich wirklich reinhängt, dass man manchmal viel bewegen kann.
Das ist ein schönes Schlusswort, Ingo. Vielen, vielen Dank für diesen ganz tollen Fall, die ganz tolle Geschichte dieser Patientin, die du hier mir heute und damit auch allen unseren Hörerinnen und Hörern mitgebracht hast. Ja, wir hoffen sehr, dass euch das gefallen hat. Freuen uns, wenn ihr weiter
uns
zuhört.
Abonniert.
Wenn ihr uns abonniert, genau, und keine Folge mehr verpasst.
Und wir arbeiten ganz stark daran, dass wir auch eine Kommentarfunktion hinbekommen und würden uns freuen, wenn ihr uns dann auch mal einen Kommentar hinterlassen würdet. Das werden wir in den nächsten Folgen bekannt geben, wie das klappen kann. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal.
Genau, und die Folgen erscheinen ab jetzt immer am 1. eines Monats. Und somit könnt ihr schon wissen, wann die nächsten Folgen erscheinen.
Auf den üblichen Plattformen.
Tschüss.
Tschüss.